Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aller guten Dinge sind drei. Das hat sich das Nobelkomitee in Stockholm offenbar auch heute wieder gedacht und den diesjährigen Chemie-Nobelpreis zu gleichen Teilen an drei Forscher verliehen. An eine Israelin und zwei Amerikaner. Ada Jonath, Venkat Raman Ramakrishnan und Thomas Steitz. So heißen die drei Neuzugänge im Olymp der Wissenschaft. Ausgezeichnet wurden sie für ihre Arbeiten zur Entschlüsselung von Struktur und Funktion der Eiweißfabriken in unseren Zellen, genauer gesagt für die Röntgenstrukturanalyse der Ribosomen. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Die drei haben herausgefunden, wie der Bauplan des Lebens, die Erbsubstanz DNA, nämlich in den Zellen tatsächlich zum Leben erweckt wird. Die frisch gebackene Nobelpreisträgerin Ada Jonath vom Weizmann-Institut im israelischen Rehovot erklärt das so.
So they are very important, otherwise DNA is nothing. It's just a book full of instructions. And without them there is no life.
Ohne die Eiweißfabriken in den Zellen wäre die DNA nur ein nutzloser Bauplan. Ohne die Ribosomen gäbe es kein Leben, sagt Ada Jonath. Alle wichtigen Infos zu den Preisträgern und ihren bahnbrechenden Entdeckungen gibt es jetzt und hier. Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon ist Ralf Krauter. Die eben gehörte Israelin Ada Jonath ist mit 70 Jahren die älteste der drei heutigen Gewinner und sie war es auch, die vor 30 Jahren als erste auf den Plan trat, um Antworten auf eine grundlegende Frage zu finden. Wie wird die in den DNA gespeicherte Information in den Zellen lebender Organismen in die Bausteine des Lebens übersetzt? In jene Proteine also, aus denen unser Körper besteht und die unseren Stoffwechsel und unsere Immunabwehr steuern. Frage an den Chemiker und Wissenschaftsjournalisten Dr. Helmut Nordwig, der uns jetzt aus München zugeschaltet ist. Nobelpreise für die Strukturaufklärung von Biomolekülen gab es schon öfter. War der für die Entschlüsselung dieser Proteinfabriken in den Zellen vor diesem Hintergrund denn jetzt zu erwarten oder doch überraschend?
Ja, mich hat es schon überrascht, dass jetzt ausgerechnet nach diesen Nobelpreisen in den letzten Jahren, wie Sie schon sagten, für die Strukturaufklärung schon wieder ein Nobelpreis für eine solche Strukturaufklärung vergeben wurde. Wir werden noch drüber sprechen, was das auch für eine Bedeutung für die Chemie selbst hat. Und von daher ist es nicht ganz so überraschend, wenn man sich überlegt, diese Methode der Röntgenstrukturanalyse, die wird doch sehr universell eingesetzt. Aber natürlich sind wir hier schon wieder an der Schnittstelle zu den Lebenswissenschaften. Fast könnte es auch dafür nun den Medizinnobelpreis geben. Also das war schon eine kleine Überraschung für mich.
Es geht im Kern um ein Molekül, das ganz häufig in jeder unserer Zellen drin ist, die Ribosomen. Wie genau muss man die sich denn nun vorstellen?
Ja, die Ribosomen, die sorgen dafür, dass die rund 1 Milliarde Eiweißmoleküle, die in unserem Körper jeweils vorliegen, dass die überhaupt hergestellt werden. Dazu gibt es Hunderttausende in jeder Zelle und das sind so Art molekulare Fabriken. Die bestehen aus verschiedenen Werken, verschiedenen Betrieben sozusagen. Untereinheiten heißen die in der Fachsprache und die müssen an der richtigen Stelle sein. Sie müssen sich jeweils die richtigen Teile greifen bzw. damit beliefert werden, sodass eins ins andere greift und letztendlich diese Blaupause, die DNA und die Kopie, die davon gemacht wird, wir werden davon in der Sendung noch hören, dass die nun richtig übersetzt wird in die Eiweißmoleküle. Welche Arbeit das ist, da muss man sich vorstellen, dass eben ungefähr in der Zeit, in der wir jetzt sprechen, so am Anfang dieser Sendung, rund 2,5 Minuten, in meinem Körper so in etwa 10.000 Billiarden Eiweißmoleküle hergestellt worden sind. Also das ist eine unglaubliche Zahl. Der Körper ist in einer ständigen Selbsterneuerung und ohne die Arbeit dieser Ribosomen, dieser molekularen Fabriken würde das überhaupt nicht funktionieren. Man muss sich das so vorstellen, dass da also Lagerarbeiter beschäftigt sind, dass Lieferanten da sind, die alles genau positionieren mit sozusagen Gabelstaplern molekularen. Man hat eine molekulare Messeinrichtung, die vermisst, ob man es nun genau mit dem richtigen Teil zu tun hat und vieles mehr. Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte.
Qualitätskontrolle inklusive. Helmut Nordwig aus München war das. Vielen Dank. Wir sprechen uns gleich nochmal, wollen aber, bevor wir weiter ins Detail gehen, zunächst nochmal das Zusammenspiel der wichtigsten Akteure in unseren Zellen veranschaulichen. Marieke Degen über das Ballett des Lebens.
Die DNA ist der Bauplan des Lebens. Alles ist in ihr festgeschrieben. Haarfarbe, Blutgruppe, Erbkrankheiten. Aber Baupläne an sich sind ziemlich nutzlos, wenn man keinen hat, der sie umsetzt. Fabriken, in denen der Plan gelesen wird und die Bausteine hergestellt werden. Ribosomen sind solche Fabriken. Wie am Fließband verknüpfen sie einzelne Aminosäuren zu Proteinen, den Bausteinen des Lebens. AAG, AGT, CTC, CCG, AAT. Die Bauanleitung der DNA besteht gerade einmal aus 4 Buchstaben, die in unterschiedlicher Reihenfolge immer wiederkehren. A, G, T und C. Sie stehen für die 4 Basen in der DNA-Doppelhelix. Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. In der Zelle müssen immer nur einzelne Teilstücke des Bauplans umgesetzt werden, einzelne Gene der DNA. Diese Teilstücke werden erstmal aus dem Originalplan kopiert. Schließlich ist das Original zu wertvoll und darf auf keinen Fall den Zellkern verlassen. Zuerst wird also eine Blaupause genommen, in Form von einer sogenannten Boten-RNA. Die verlässt den Zellkern und begibt sich ins Zellplasma zu den Ribosomen. Diese Fabriken bestehen aus 2 Abteilungen. In der kleineren sitzen die Ingenieure und lesen Stück für Stück die Blaupause vor. Immer 3 Buchstaben hintereinander stehen für eine ganz bestimmte Aminosäure. In der größeren Abteilung sitzen die Arbeiter am Fließband und basteln genau nach Anleitung die verschiedenen Aminosäuren zusammen. Richtige Reihenfolge, das ist ganz wichtig. Der Lohn der Mühen, eine Aminosäurekette, die sich noch ein bisschen kräuselt und faltet und so zum funktionstüchtigen Protein wird. Proteine sind die Bausteine der Zellen. Sie bekämpfen als Antikörper Krankheitserreger oder regeln den Stoffwechsel. Ohne Proteine läuft in unserem Körper gar nichts. Und ohne Ribosomen gibt's keine Proteine. Der Bauplan des Lebens, die DNA, unbrauchbar, wenn er nicht den richtigen Ingenieuren in die Hände fällt.
Marieke Degen über die chemische Choreografie des Lebens. Wer also verstehen will, wie, wann und warum in unseren Zellen bestimmte Eiweiße gebildet werden, muss herausfinden, wie diese zellulären Proteinfabriken, die Ribosomen, eben im Detail funktionieren. Bis Anfang der 1980er Jahre galt das aber als völlig hoffnungslos. Die Ribosomen waren eine Art Blackbox, deren Inneres keiner je gesehen hatte. Ada Jonath trat an, um das zu ändern. Wie genau sie Licht ins Dunkel gebracht hat, das habe ich vorhin einen langjährigen Kollegen von ihr gefragt, Dr. Hans-Dieter Bartonik vom Deutschen Elektronensynchrotron-DES in Hamburg, der dort die Arbeitsgruppe Proteindynamik leitet.
Der wesentliche neue Ansatz war, dass sie versucht hat, Kristalle zu erhalten. Man kann dreidimensionale Informationen von komplexen Systemen auch zum Beispiel mit Hilfe von Elektronenmikroskopie bestimmen, aber das nur bei niedriger Auflösung. Man kann dann sowas wie die äußeren Abmessungen eines Moleküls, die Form bestimmen und das kann sehr, sehr wichtig sein und zwar in diesem Fall ja auch wichtig. Aber nur wenn man Kristalle hat, Einkristalle hat, dann kann man tatsächlich bis in den atomaren Auflösungsbereich vorstoßen.
Das heißt, man wollte scharfe statt verschwommener Bilder haben, aber die Herstellung dieser Kristalle, die war der eigentliche Knackpunkt.
Genau. Zu dem Zeitpunkt, als die Arbeiten begannen, hat niemand geglaubt, dass es erfolgreich sein würde. Und am Anfang gab es dann auch viel Kritik, das sei doch nutzlos. Es hat dann auch viele Versuche bedurft, um dann tatsächlich Kristalle zu bekommen und dann die Qualität der Kristalle in Schritten so weit zu erhöhen, dass sie tatsächlich für Strukturarbeiten genutzt werden konnte.
Jonath war die Pionierin, weil sie als erstes geschafft hat, diese Kristalle herzustellen, sie auch von großer Reinheit dann herzustellen. Wann kamen die beiden anderen heute Ausgezeichneten dann ins Spiel? Thomas Steitz und Venkat Raman Ramakrishnan?
Sehr spät. Die Arbeit von Ada Jonath, die begann bereits vor 30 Jahren. Ja, die erste Ribosomkristallisation wurde dann unter ihrer Leitung am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin unter der Leitung von Professor Wittmann durchgeführt. Um diese Zeit begann auch die Überprüfung der Kristalle hier in Hamburg. Es wurden also sämtliche Kristalle, die dort gezogen wurden, wurden am Synchrotron beim DESY dann untersucht. Und das war die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob es Kristalle sind.
Man brauchte eine starke Röntgenquelle und die gibt es in Hamburg. Zurück zur vorigen Frage. Thomas Steitz und Venkat Raman Ramakrishnan, wann genau traten die auf den Plan? Viel später, sagten sie. Was genau haben die beigesteuert?
Sie wurden dann wichtig bei der eigentlichen Strukturlösung. Tom Steitz war der Erste, der die korrekte Struktur eines ribosomalen Partikels, des 30S und dann 50S, dann aufklärte.
Und Ramakrishnan?
Und Ramakrishnan hatte das, also der eine hatte es für 30S und der andere hatte es für 50S gemacht. kurz nach der ersten Strukturlösung durch die Gruppe von Tom Steitz hatte aber auch die Gruppe von Ada Jonath bereits erste Strukturlösungen publiziert, und so dass die drei Gruppen dann über diese beiden Teilchen 30S, 50S dann vergleichbar hoch aufgelöste und hochqualitative Strukturergebnisse hatte.
Sie kennen Ada Jonath persönlich. Beschreiben Sie sie ganz kurz. Was ist sie von der Art Forscherin? Hartnäckig muss sie offensichtlich sein.
Ja, natürlich. Können Sie sich vorstellen, wenn man über 30 Jahre hinweg dann ein Projekt verfolgt, das am Anfang von allen als aussichtslos beschrieben wird. Sie ist ein sehr offener Mensch und sehr vital, sehr lebhaft, aber ich kann mir denken, dass sie wahrscheinlich im Moment vielleicht etwas dann überschüttet wird mit Wünschen, ja.
Davon kann man ausgehen. Hans-Dieter Bartonik war das vom deutschen Elektron-Synchrotron DESY in Hamburg. Da man dort seit langem über eine mächtige Röntgenstrahlungsquelle verfügt, ergab es sich, dass Ada Jonath, die Pionierin der Ribosomenstrukturanalyse, dort viele Jahre lang regelmäßig mit ihren neuesten Ribosomenkristallen im Gepäck aufschlug, um sie dort zu durchleuchten. Beim Zusammenfügen des dreidimensionalen Ribosomenpuzzles spielten, wie gehört, auch die beiden heute ausgezeichneten Männer eine Schlüsselrolle. Venkatraman Ramakrishnan und Thomas Steitz. Letzterer ist heute an vorderster Front mit dabei, das Wissen um Aufbau und Funktion der Proteinfabriken praktisch nutzbar zu machen. Wie das gehen könnte, liegt auf der Hand. Auch Bakterienzellen enthalten Ribosomen, und zwar mittelrund 20.000 davon, was etwa einem Viertel ihrer Masse entspricht. Wenn es nun gelingt, diesen Eiweißfabriken irgendwie Sand ins Getriebe zu streuen, dann stirbt das Bakterium früher oder später. Voilà, das Rezept für die Entwicklung neuer Antibiotika. Thomas Steitz hat eine Firma gegründet, die genau das tut. Mein Kollege Klaus Herbst hat den frisch gebackenen Nobelpreisträger vorhin an der Strippe gehabt.
Am Telefon macht der 1940 in Milwaukee, Wisconsin geborene Biochemiker Thomas Steitz einen konzentrierten, gelassenen Eindruck. Doch ist er auch begeisterungsfähig, speziell wenn er auf den Nobelpreis angesprochen wird.
Oh, ich fühle mich wunderbar. Ich hatte nicht erwartet, dies würde eintreten, obwohl einige meiner Kollegen immer wieder prophezeiten, es würde einmal soweit sein. Ich empfinde gerade ein großartiges Gefühl von Wertschätzung.
Steitz gründete eine Firma, eines der größten Startups in den USA im Jahr 2001. Er hatte nämlich erkannt, dass die Entwicklung neuer, wirksamer Antibiotika die wichtigste Anwendung der Entschlüsselung der Struktur und Funktionsweise des Ribosoms ist.
Die Rolle des Ribosoms, Eiweiße herzustellen, ist heute ausreichend erforscht. Dieses Wissen hat auch praktischen Wert für die gesamte Gesellschaft. Schließlich ist das Ribosom der Hauptangriffspunkt für Antibiotika. Deswegen habe ich mit einigen Freunden und Kollegen die Firma RipeX Pharmaceuticals gegründet. Dort werden ständig neue Antibiotika gegen resistente Bakterienstämme entwickelt. Ein Wirkstoff hat sich bereits in klinischen Studien der Phase 2 als besonders erfolgreich erwiesen. Und wir erwarten noch weitere vielversprechende Erfolge.
Thomas Steitz gilt als vorausschauender und erfolgreicher Geschäftsmann mit Liebe zur Natur und den Menschen. Seine Universität schreibt heute im Internet, dass es seiner Firma Ribex wohl gelingen werde, ganze Klassen neuer Antibiotika zu entwickeln. Dies werde Menschenleben retten, denn ständig werden Antibiotika resistent. Steitz langjähriger Weggefährte, der Molekularbiologe Nenad Ban von der ETH Zürich, sieht es bei aller Vorsicht als einen Segen für die Menschheit, neue Klassen von Antibiotika zu entwickeln. Über die Nobelpreisträger sagt er:
In der Wissenschaft sollte man generell vorsichtig sein. So macht Tom Steitz auch einen rationalen, ruhigen Eindruck. Andererseits kann er auch sehr leidenschaftlich sein. 5 Jahre lang bis zum Jahr 2000 habe ich mit ihm in Yale zusammengearbeitet und festgestellt, dass er sehr kommunikativ, sehr zugänglich war und wichtige wissenschaftliche Informationen gerne weitergab. Ein gemeinsames Hobby teilen wir nicht, aber eine Sportverletzung verbindet uns. Kurz vor der Beschreibung des Ribosoms erlitt Thomas Steitz beim Bergsteigen einen kompletten Abriss beider Achillessehnen. Später, gegen Ende der Experimente, zog ich mir beim Baseballspiel exakt dieselbe Verletzung zu. In diesem Zustand war ich mit einem festen Verband am Bein an den PC gefesselt und wertete die Ergebnisse noch näher aus. Dieselbe Verletzung und ein gemeinsam erarbeiteter Erfolg, das schafft Verbindung.
Verbindung zusammengetragen von Klaus Herbst. Frage an meinen Kollegen Helmut Nordwig, der uns immer noch aus München zugeschaltet ist. Herr Nordwig, wie im Beitrag gehört, Antibiotika sind eine wichtige Anwendung der heute prämierten Erkenntnisse über die Struktur und Funktion der Ribosomen. Eine Anwendung, die auch vom Nobelkomitee explizit hervorgehoben wurde. Gibt's auch noch andere?
Ja, indirekt gibt's die schon. Man möchte natürlich gerne solche molekularen Maschinen und molekularen Fabriken auch nachmachen. Das gelingt erst in allerersten Ansätzen. Und wenn man die Strukturen natürlicher Maschinen genauer kennt, dann geht es natürlich noch viel besser. Aber es ist immerhin gelungen, molekulare Seilbahnen, molekulare Lassos, Motoren und ähnliche Dinge zu bauen. Und da war es schon sehr hilfreich, dass man gesehen hat, was eigentlich dann die Natur da sozusagen vorlegt und im Laufe der Evolution entwickelt hat. Eine andere Anwendung ist natürlich auch, dass man sich andere Eiweißmoleküle anschaut und schaut, was die können. Und ganz prominent ist ja das Beispiel der Umwandlung von Sonnenlicht in chemische Energie in den Pflanzen, also die Photosynthese. Auch da hat die Vorlage sozusagen dieser Strukturen doch einiges gebracht, was das Nachahmen jetzt in Solarzellen angeht.
Also man konnte der Natur einfach dadurch viel tiefer als bislang in die Karten schauen. Das ist natürlich spannend. Noch eine letzte Frage. Anna Jonath, darüber haben wir auch in dieser Sendung berichtet, hat 2007 einen renommierten Preis bekommen in Deutschland, den Paul-Ehrlich-Preis. Den hat sie damals zusammen mit einem Kollegen bekommen, der heute wiederum leer ausgegangen ist beim Nobelpreis. Ist diese Entscheidung gerechtfertigt?
Ja, das war Harry Noller und der ist auch in den Arbeiten, die die Akademie hier zur Rechtfertigung ihrer Entscheidung heranführt, mehrfach aufgeführt. Zuletzt hat er eine bedeutende Arbeit veröffentlicht 2008, wo er auch eine dieser Untereinheiten des Ribosoms aufgeklärt hat, mit einer etwas anderen Technik als Ramakrishnan. Also es hätte nun ganz genauso gut auch er sein können, der geehrt wird. Er war sicherlich der vierte im Bunde, wenn es denn vier Preise geben könnte, aber das ist einfach nach den Statuten des Nobelpreises nicht möglich. Es gibt maximal drei Preisträger. So bleibt also schon die Frage, ob diese Entscheidung so ganz gerecht war, aber dieses Problem hat man öfter. Man kann nur drei Preise vergeben und vielleicht ist er bei einem anderen Mal dran. Also insgesamt würde ich sagen, sicherlich haben die drei den Preis verdient, aber viele Dutzend Forscher arbeiten drumherum und einige haben es halt heute leider auch wieder sehr knapp verpasst.
Ja, so ist das eben immer im Leben. Vielen Dank nach München für diese Information und Einschätzung vom Chemiker und Wissenschaftsjournalisten Helmut Nordwig. Damit genug